begrüße Sie wieder und ich wünsche schon einmal vorsorglich, vielleicht vergesse ich sonst am Schluss, alles Gute zum neuen Jahr oder zum neuen Jahrzehnt und auch schöne Ferien. Und möchte noch einmal zum letzten Mal, aber weil jetzt Ferien dazwischen liegen, die Gelegenheit geben und fragen, ob bezüglich der Prüfung oder der Abschlussarbeiten noch irgendeine Unklarheit besteht. Wenn das der Fall ist, dann sagen Sie es bitte wirklich jetzt und nicht nach der Vorlesung, denn es ist sicher so, dass wenn jemand von Ihnen irgendeine Unklarheit hat, dass dann auch andere das wissen möchten. Gibt es da also noch irgendetwas? Nein? Bitte.
Also man kann alle drei Fragen zu Hause aufreißen und dann auch zu finden, und dann nur den Textkommentar vorbereiten.
Ersteres. Sie können alle drei Fragen zu Hause ausarbeiten. Aber dann bitte nicht handschriftlich, wenn es geht. Weil das ist ja der Sinn dieser Sache, dass ich es leichter lesen kann. Und mitbringen und Sie unterschreiben für jede dieser Teile, dass Sie das selbst und dass Sie die Dinge, die Sie verwendet haben dazu, Literatur, das schreiben Sie dann auch hinein, verfasst haben. Ah ja, etwas, bringen Sie bitte zu dieser Abgabe oder zur schriftlichen Prüfung, auch zur mündlichen Prüfung, irgendeinen Ausweis mit, weil das auch das Institut vorschreibt. Ja? Ja, Studentenausweis ist ideal, aber an sich ist es mir egal, ob Sie inskribiert sind oder nicht. Der Studentenausweis belegt für Ihre Institution nur die Identität, dass Sie es nicht für jemand anderen abgeben. Ja, bitte.
Bei der schriftlichen, also wenn ich es zu Hause schriftlich mache, ja. Prüfung, hier wird eine Frage gestellt oder arbeite ich einfach ein von mir gewähltes Thema aus?
Sie arbeiten sowohl zu Hause als auch wenn Sie hier das handschriftlich machen, das Thema aus. Okay. Es gibt keine weiteren Fragen. Es gibt thematische, diese kennen Sie ja schon längst, die Themen, von Beginn an eigentlich. Und wie Sie das machen, dazu stelle ich keine besonderen Fragen mehr. Ich frage also nicht nach Pythagoras oder nach den Upanishaden oder sonst was. Ja? Aber danke für diese Frage, weil die habe ich ein paar Mal auch per Mail bekommen. Das schien, schien, jetzt ist es ja glaube ich allen klar, aber das schien einigen doch zu vage, zu wenig konkret gefragt. Ja. Nur ich habe das schon einige Male gemacht in dieser Weise bei Vorlesungen und recht gute Erfahrungen damit, weil man da auch sich selbst eben in ein Thema einarbeiten kann und das ist meistens eigentlich ganz positiv. Ja. Es war ja ursprünglich einmal die Frage, ob es Multiple Choice gibt. Ich weiß nicht, wer werden gestellt hat. Das ist das Gegenteil von Multiple Choice. Noch irgendetwas? Nein? Ja, auch das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Wenn Sie sich überwinden können, nicht mehr als 7, 8 Seiten zu schreiben, bin ich froh. Es ist einfach eine Menge zu lesen für mich. Ja? Und das können Sie sich eh vorstellen. Und je länger die Sachen werden, desto geringer die Zeit und dann ist man nicht mehr so konzentriert. Also 6, 7, 8 Seiten, ja, insgesamt. Mehr würden Sie auch nicht schreiben, wenn Sie 2 Stunden hier sitzen. War es das dann?
Ja? Wissen Sie, wann Sie die Prüfung anmelden können, so circa?
Also ich glaube, ich melde es diese Woche noch an, spätestens nach den Weihnachtsferien. Ja, ist das Anmeldesystem offen. Aber ich hoffe, ich tue es jetzt noch morgen oder übermorgen, dann ist es wahrscheinlich noch vorher offen. Bitte? Ja? Nein. Also diejenigen, die eine schriftliche Arbeit angemeldet haben, da sind ja mehr als 30 schon, ich weiß nicht, wie viele davon jetzt hier sind, sie brauchen natürlich nicht zum Prüfungstermin zu kommen, sie brauchen überhaupt mit mir keinerlei physischen Kontakt mehr, also direkten, das können Sie absolut vermeiden. Also das kann man, Sie können mir das einfach per Mail schicken, so wie die Anmeldung auch die meisten geschickt haben, und wir kommunizieren lediglich über irgendwelche Satelliten, die die Mails herumschicken. Ja?
Wenn man eine schriftliche Arbeit schreibt, dann muss man per Mail schicken, braucht man ja doch irgendwie eine Art der Ausweis.
Das ist ein gewisses Problem, da haben Sie recht, das ist ein gewisses Problem. Nur ich habe alle Anmeldungen, die Sie mir geschickt haben, in einem Ordner, in meinem Mail-Verzeichnis, und dort schaue ich dann, ob das auch mit Ihren bisherigen Dingen übereinstimmt. Das ist halb automatisiert, also ich kenne Sie nicht persönlich, aber die Daten sind für mich da, und wenn Sie jetzt zweimal geschrieben oder ich einmal geantwortet habe und Sie wieder mit dieser Mailadresse, dann muss ich irgendwie annehmen, dass das die richtige Person ist. Ja. Und überdies habe ich ja auch dann das Zeugnis einzutragen, und nach dem System, das da jetzt an der Uni installiert ist, geht das so, dass ich aus einem Verzeichnis der inskribierten Hörerinnen ihren Namen aussuche, und dort sehe ich, dass sie inskribiert sind und für welches Fach. Also es ist wahr, da sehe ich Ihr Gesicht nicht, wenn Sie mir es per Mail schicken. Aber normalerweise oft nicht. Noch? Bitte. Bitte? Griechisch? Ja.
Und inwieweit muss dann meine Auswertung eingezogen werden?
Also ich möchte, das ist ein bisschen eine vage Sache. Das gebe ich zu. Weil ich ja nicht direkt dieses Buch von Dunshirn, das Griechisch für Philosophen, hier bespreche. Das wäre auch zu viel. Oder das wäre eine eigene Lehrveranstaltung. Dunshirn macht das ja auch. Ich möchte erkennen können, aus Ihrer Arbeit, die Sie ja dann in dem Fall über griechische Philosophie machen, dass Sie sich mit dieser Frage der griechischen Terminologie auseinandergesetzt haben. Also, dass Sie einzelne Begriffe aus dem Griechischen kennen, und da ist Ihnen dieses Buch von Dunshirn einfach eine sehr große Hilfe. So. Ja. Ich kann Sie nicht prüfen, ob Sie das Buch durchgearbeitet haben. Das kann ich nicht. Bitte? Mündliche Prüfung per Mail. Per Mail anmelden zu einem Sprechstundentermin ab dem Beginn des Sommersemesters. Ja, ab März. Gut, dann war es das. Ja? Oder noch irgendetwas? Wirklich die allerletzte hier Möglichkeit. Okay. Zur Wiederholung. Ich habe letztes Mal zum Beginn der griechischen Philosophie eingeführt, und den ersten Punkt, den ich ausführlich gemacht habe, war der Umstand, dass die griechische Philosophie nicht in einem monokulturellen Umfeld entsteht oder in einer monokulturellen Welt entsteht, was die Fragen der Philosophie betrifft, nicht monokulturell, sondern sehr stark beeinflusst ist und Kenntnis hat von benachbarten anderen Hochkulturen, schon älteren als den Griechen. Ich habe auf die Babylonier hingewiesen und die Chaldeer, diese Hochkulturen des Zwischenstromlandes, deren Besonderheiten sich insbesondere auf dem Gebiet der Astronomie und der Mathematik sehr hohe Leistungen vorlagen, schon vor den Griechen, und auf die Ägypter. Und zu den Ägyptern möchte ich noch ein kleines Wort zu dem nachfügen, was ich letztes Mal gesagt habe. Das taucht immer wieder auf und ich werde es dann bei späterer Gelegenheit nicht mehr weiter erwähnen. Aber es taucht immer wieder die ägyptische Weisheit auf in diesen frühen griechischen Diskursen. Sehr deutlich etwa bei Pythagoras, auf den ich heute zu sprechen komme, aber auch bei Platon. Bei Platon ist die Figur des ägyptischen Weisen eine sehr deutliche in einigen der platonischen Dialoge. Und man hat ja, es gibt eine Diskussion darüber, aber man hat vielfach angenommen, dass Platon tatsächlich in Ägypten war und in Ägypten auch in die Priesterlehren eingeführt worden sei. Das ist eben nicht ganz historisch nachweisbar. Fest steht schon, dass die ägyptischen Weisen, die auftreten in einem platonischen Dialog, immer als etwas sehr Hochstehendes, aber auch Mysteriöses, irgendwie Geheimnisvolles behandelt werden. Die Ägypter, das Ägypterbild in den platonischen Dialogen ist so, dass es sich um eine sehr alte Weisheit handelt, um eine, die sehr früh schon in einem kollektiven Gedächtnis deutlich dokumentiert worden ist. Also er hebt zum Beispiel hervor, dass die Ägypter die Schrift zuerst erfunden hätten, sagt Platon. Die Schrift und dass diese Schrift bedeutet hat, das Verwenden der Schrift bei den Ägyptern bedeutet hat, dass eben die einmal gefundene Weisheit immer bestehen geblieben sei und weitergegeben worden sei an spätere Generationen. Und er unterscheidet das dann von der Situation, in der er selbst steht, wo die Schrift oder eine Verwendung einer Schrift erst sehr viel später eingetreten ist, eben mit Homer oder noch später, in etwa der Zeit des Homer, und dass das Gedächtnis der Generationen in Griechenland so sehr viel kürzer sei. Also er sagt zum Beispiel einmal, der Sokrates in einem platonischen Dialog, wir sind im Vergleich zu den Ägyptern nur Kinder, die nichts von früher wissen, während die Ägypter dieses alte Wissen haben. Stellt das dann auch wieder in Frage, ob das eigentlich das Beste für die menschliche Erkenntnis ist, wenn man so an der Tradition sich orientiert, aber das ist eine sehr deutliche Sache. Ich habe das deswegen auch letztes Mal etwas breiter ausgeführt, diese ägyptische bzw. babylonische Geschichte, weil das ein Unterschied ist im Vergleich zu Indien sowohl als auch zu China. In beiden diesen asiatischen Traditionen scheint es, dass man nur auf eigenes zurückgreift. Dass man nicht Kenntnis hat in Indien, die upanishadischen Texte zeigen nichts davon, dass man etwa Kenntnis gehabt hätte von der Induskultur, die eine Hochkultur in unmittelbarer Nachbarschaft gewesen wäre, aber in früherer Zeit. Dass da eine Diskontinuität stattfand, was bei den Griechen anders ist. Und in China gibt es ebenfalls keinerlei Bewusstsein bei den Historikern, bei den Chinesischen, dass da irgendetwas von dem, was man als kulturelle Errungenschaft kennt, dass da irgendetwas von außen übernommen worden wäre. Also ganz im Gegenteil, für alles und jedes werden chinesische Kulturheroen verantwortlich gemacht, für die Erfindung der Schrift, genauso wie für die Erfindung der Metallurgie und so weiter und so fort. Also das ist ein großer Unterschied und das ist aber nicht unwichtig, auch für die Entwicklung der griechischen Philosophie, dass sie sich mit diesen Außeneinflüssen offenbar sehr deutlich auseinandergesetzt hat. Es geht so weit, dass in der Zeit der Sophistik, also vor Sokrates und Platon noch, ein Buch im Umlauf gewesen sein soll, das allerdings verloren ist, das Buch eines gewissen Hippias, der Theorien oder philosophische Theorien von allen Völkern der Erde versammelt haben soll. Das ist nur teilweise rekonstruiert von der Philologie, und zwar sowohl von Männern als auch von Frauen. Das steht beim Hippias anscheinend im Titel dieses. Der Titel ist überliefert in der Literatur, aber nicht viel mehr. Man kann ungefähr die Themen rekonstruieren, in denen, worum es da gegangen sein soll bei Hippias. Also so etwas wäre in der indischen oder in der chinesischen Literatur unauffindbar. Dann habe ich etwas über die Analogien, über das Analogiedenken der Babylonier ausgeführt. Das will ich jetzt nicht weiter wiederholen. Das Analogiedenken, das hauptsächlich von der Astronomie hergekommen ist und von der Entdeckung gewisser Zahlenverhältnisse bei den Babyloniern, die Zahl 7. Schließlich bin ich auf die frühe Literatur besonders in Ionien, in diesen Stadtstaaten und dann im größeren Griechenland eingegangen, habe etwas über Homer und Hesiod gesagt und über die sieben Weisen. Das war ungefähr, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Von den Philosophen habe ich dann die ionische Naturphilosophie begonnen anzusprechen. Und zwar mit Agathon, Thales und Anaximander. Und dabei sind wir stehen geblieben. Diese ionische Naturphilosophie ist eine, jetzt sage ich etwas über die gesamte Vorsokratik sozusagen bei dieser Gelegenheit. Das ist eine Gruppe von Autoren, die alle die gleiche Frage stellen, nämlich was ist der Urstoff? Das haben wir letztes Mal schon besprochen. Gibt es so etwas wie ein Urprinzip oder einen Urstoff der Welt? Und Thales hat das Feuchte oder das Wasser dazu erklärt. Hingegen Anaximander spricht von etwas Grenzenlosem, einem Apeiron. Dieses Grenzenlose ist aber nicht chaotisch, sondern es gehorcht gewissen Gesetzen. Ich habe Ihnen den Satz des Anaximander letztes Mal noch vorgelesen, wonach die Dinge alle im Verhältnis stehen von Recht und Unrecht, von Lohn und Vergeltung, so wie eine Gesellschaft, so wie eine menschliche Gemeinschaft oder Gesellschaft geordnet ist, so ist auch das, wir sagen auf Lateinisch, Universum geordnet. Oder die Griechen haben dafür das Wort verwendet, Kosmos. Also der Kosmos. Kosmos hat eine Konnotation und eine sprachliche Wurzel, die eigentlich viel klarer ist als das lateinische Universum. Universum heißt, dass alles in eins sich biegt oder neigt, aber Kosmos bedeutet was anderes. Es kommt von einem Verb, das Sie sehr gut kennen, sicherlich von Kosmein, und Kosmein heißt schmücken. Wir kennen es in der deutschen Sprache von dem Wort Kosmetik, klarerweise. Also der Kosmos hat was mit Schmuck und Ordnung zu tun. Es ist etwas grundsätzlich Schönes im Sinn von einer geordneten, nicht chaotischen Wirklichkeit. Dass man das Kosmos nennt, ist ja schon eine Theorie oder eine These, die mit diesem Anaximander-Satz in engem Zusammenhang steht. Ein Kosmos ist etwas, in dem eine Gesetzmäßigkeit da ist. Und in dem Kosmos wird eben nach einer Athee gefragt. Darüber habe ich letztes Mal schon gesprochen. Diese Athee wird unterschiedlich angenommen, aber es ist immer etwas irgendwie mit dem Stoff Verbundenes. Selbst dieses Apeiron des Anaximander scheint irgendwelche stofflichen Bedeutungen zu haben. Und was heißt Stoff? Nun, auf Griechisch heißt das Hyle. Die Hyle ist, oder Materie ist also wieder lateinisch, also die Hyle, das ist eigentlich, wonach gefragt wird, der Urstoff, die Hyle. Und dieser Urstoff in den Antworten der ionischen Naturphilosophen hat Leben, ist irgendwie belebt. Er ist also zoisch. Zoon heißt das Lebewesen, Zoen heißt Leben. Wir haben es in der Zoologie, dieses Wort. Man spricht also von einem Hylo, das müsste man hier ein U schreiben, Hylozoismus. Ismus ist nur eine Endung, die wir verwenden, um irgendeine Theoriegruppe zu benennen. Also es wird behauptet, dass dieser Kosmos lebt. Alles ist irgendwie belebt, trägt Leben in sich. Dieses Wasser, dieses Aperon, andere Dinge, die da hineinkommen. Und der erste griechische Philosoph, der versucht hat, eine Ordnung in diese Denksysteme zu bringen, der hat das damals schon festgestellt. Das war Aristoteles. Und das ist jetzt meine allgemeine Bemerkung zu den Vorsokratikern, nicht nur zu den Ioniern. Aristoteles, ich habe es nur nebenbei erwähnt, letztes Mal, hat ein Buch geschrieben, dem er keinen Titel gegeben hat, und das dann einen Titel bekommen hat. Das ist auch so eine der Geschichten, die Sie immer wieder hören werden, wahrscheinlich in der Philosophie. Dieses Buch hat dann einen Titel bekommen, der lediglich den Standort des Buches eigentlich andeutet. Nämlich es wurde genannt, das Buch des Aristoteles hinter der Physik. Also man hat die Bücher des Aristoteles in der Bibliothek in Alexandrien geordnet und gereiht. Und da gab es eine Abhandlung des Aristoteles, gab neben vielen anderen noch eine Abhandlung des Aristoteles Periphysios über die Natur, was wir heute meistens Physik sagen, aber mehr bedeutet als der Ausdruck Physik, nämlich überhaupt Naturlehre. Und dasjenige Buch, das dann hinter dem Buch über Physik noch eingereiht war, war das Metataphysica. Heißt das einfach auf Griechisch, ta metata physica, dasjenige, was nach der Physik kommt, als Buch, dort im Regal. Ja? Mehr war der Name zunächst nicht. Aber dieses hat dann nicht nur das Buch benannt, sondern eine ganze Richtung oder eine Frage, einen Fragebereich, nämlich den der Metaphysik, wo das Meta, das Jenseits, das danach, nach der Physik, dann natürlich nicht mehr nur den Standort in der Bibliothek angibt, sondern das, was der Physik und allen anderen Fragen zugrunde liegt. Und dieses wiederum, Ta Metata Physica, oder das Buch der Metaphysik des Aristoteles, besteht wiederum aus einzelnen Teilen, und im ersten Teil fragt er sich und gibt eine Theorie darüber an, wie eigentlich früher diese Fragen, die er jetzt behandeln wird, behandelt worden sind. Und da geht er davon aus, dass alle, die sich mit so letzten Fragen überhaupt beschäftigt haben, und das sind diejenigen, die wir heute Vorsokratiker nennen, dass alle die nach einem letzten Prinzip gefragt haben, aber und aufsteigend nach einem letzten Prinzip gefragt haben, aber sie haben alle nicht gewusst, dass man die Welt nur aufgrund von vier Prinzipien erklären kann und nicht durch eines. Also Thales, mit dem wir jetzt begonnen haben, oder Anaximander, die haben nach einer Arche gefragt, und die sind irgendwie materiell gedacht. Sie haben daher nach einer materiellen Ursache aller Dinge gefragt und dafür ihre Antwort gegeben, das Feuer, die Erde oder das Wasser, die Luft sei eigentlich das Urprinzip der Wirklichkeit. Aristoteles sagt aber, andere haben nach anderen Prinzipien gefragt, wie zum Beispiel nach der Form, nach einer formalen Ursache. Wieder andere haben nach einer Zielursache gefragt oder, jetzt fällt mir die vierte momentan nicht ein, was ist die vierte Ursache? Material, Form, das ist Ziel, Telos, Finalis. Ich schreibe es am besten auf Lateinisch auf, dann kommt das Gedächtnis wahrscheinlich wieder. Also die Causa Materialis. Causa ist der allgemeine lateinische Ausdruck dann für sowas wie Ursache. Und da ist noch relativ bescheidet eben vier Ursachen. Die Causa Materialis.
Wie?
Materialis, Formalis. Effizienz. Und Finalis. Nach der ästhetischen Theorie kann man jeden Sachverhalt nur erklären, wenn man nach allen diesen Ursachen fragt. Aber das war den Vorsokratikern noch nicht klar. Das haben sie so nicht. Sie haben eigentlich teilweise bei Anaxagoras, einem späten Vorsokratiker, bei Anaxagoras merkt so, Aristoteles sogar an, er hätte, dieser Anaxagoras, gar nicht gewusst, worüber er wirklich spricht. Er hat ganz sinnvolle Aussagen gemacht, eine ganz gute Theorie entwickelt, aber er wusste das gar nicht, weil er nicht den gesamten Ursachenbereich durchforstet hat. Und ich sage das jetzt deshalb, weil Aristoteles der Erste war, der sozusagen aus einer eigenen Theorie über die Realität das Entstehen und das Sich-Entwickeln, tatsächlich ein Sich-Entwickeln von Fragestellungen, ein bisschen zwanghaft, aber immerhin, rekonstruiert hat. Der hat das versucht, eine Geschichte in dieses Denken hineinzubringen. Er hat gesagt, naja, angefangen hat das alles mit der Frage nach der Materialursache, nach der Arche. Dann kam die Frage nach der Formalursache bei den Pythagoreern und den Eleaten, die in allen Dingen Zahlenverhältnisse gesehen haben. Dann hat man eben, wie das genau historisch jetzt die eine oder die andere zuerst kommt, das ist auch nicht ganz klar, aber man hat erst später nach der Effizienz, nach der Wirkursache gefragt und nach der Zielursache. Teleologische ist die Zielursache. Man muss aber nach allen vieren fragen. Das ist uns heutzutage ein bisschen ein schematischer Zugang, und Aristoteles ist diesbezüglich auch kritisiert worden von Philosophiehistorikern, dass er da zu viel hineingelesen hätte in die Abfolge von Texten. Fakt ist, dass er aus diesem Grunde auch diese Fragmente referiert und diese Autoren uns zu einem guten Teil überliefert hat. Das wollte ich nur an der Stelle einfügen, weil dabei Aristoteles in der Metaphysik sozusagen zum ersten Mal ein Ordnungssystem für die Entwicklung philosophischer Fragestellungen in der griechischen Philosophie aufgetaucht ist. Wenn Sie das Thema, wie auch Aristoteles mit der Geschichte der Denker vor ihm umgegangen ist, etwas näher interessiert, dann empfehle ich Ihnen das Buch von, oder den Abschnitt, das ist nicht sehr lang, der Abschnitt, in dem Buch von Lucien Braun, das ich auf der Homepage auch angegeben habe. Geschichte der Philosophiegeschichtsschreibung. Also gut, soweit waren wir bei dem Satz des Anaximander, und dazu noch, weil es ja ganz am Schluss letztes Mal war, eine Bemerkung. Dieser Satz des Anaximander beschreibt also einen Kosmos. woraus die Dinge ihre Entstehung haben, darein finde auch ihr Untergang statt. Die Dinge sind einander etwas schuldig. Sie leisten einander Sühne und Buße für ihre Ungerechtigkeit, gemäß der Verordnung der Zeit. In diesen Grenzen, in einem Grenzenlosen, in einem Abeiraum, sagt Anaximander, ist das eigentlich zu denken, dass er auch als etwas Göttliches bezeichnet, und da ist zum ersten Mal so etwas wie eine Theorie des Werdens, der Dialektik in der griechischen Philosophie anzusetzen. Anaximander hat auch, von Anaximander sind auch Fragmente überliefert über die Entstehung des Weltalls, der Sterne und auch der Lebewesen. Also tatsächlich eine Art von Entwicklung erscheint der Auffassung, oder es in einem Fragment ist es deutlich, dass er der Auffassung war, dass die Lebewesen auf der Erde sich entwickelt haben, zu Beginn es lediglich fischartige Lebewesen gegeben habe, so auch der Mensch sei eigentlich aus einem fischartigen geworden, und diese Urformen sind auch teilweise immer noch vorhanden in den Fischen, aber die anderen Lebewesen gehen auch auf solches Fischartiges zurück. Also ein Entwicklungsgedanke taucht da auf, der insbesondere, wenn er von den Sternen spricht, etwas seltsam anmutet, was er da so denkt. Aber auch da ist deutlich, es wird die Entstehung und die Struktur der Wirklichkeit nicht mehr mythologisch beschrieben, sondern es werden Ursachen erforscht. Es ist eine Weltdeutung auf nicht mythologischer Grundlage, gedacht im Ganzen als eine Art von ausgleichendem System, von einer Art von Gegensätzen. Damit möchte ich Anaximander oder diese erste Gruppe der Ionier, von denen es noch mehrere gäbe, Anaximenes wäre der bekannteste, aber ich kürze da ab und gehe zur zweiten Gruppe über, zu den Pythagoreern. Haben Sie zu den Ioniern vielleicht noch Fragen oder Bemerkungen? Ich finde einige schriftliche Arbeiten unterwegs bei Ihnen zu dieser Thematik, auch über die Entwicklung. Keine Fragen, oder? Nein. Okay. Also ich schreibe jetzt nicht Pythagoreer, sondern italische Schule. Das würde da heißen die ionische Schule und die italische Schule. Und was ich jetzt getan habe, ist eine Zweiteilung, die circa 1800 Jahre alt ist. Und das ist eine Quelle der griechischen frühen Philosophie, die ich jetzt anführe. Diese Zweiteilung in ionische Philosophie und italische Philosophie geht auf den Hellenismus zurück. Auf die alexandrinische Bibliothek, in der man verschiedene Einteilungen und Interpretationsmuster entwickelt hat im Laufe der Zeit, und insbesondere diese Zweiteilung im frühen griechischen Denken geht auf einen Autor zurück, einen gewissen Diogenes. Zweiten oder dritten christlichen Jahrhundert, und das ist wahrscheinlich das einflussreichste Philosophiegeschichtsbuch der europäischen Tradition überhaupt, dieser Diogenes Laertius, ein ziemlich untheoretischer Mensch, wahrscheinlich ein Arzt war das. Und der hat sozusagen alle Nachrichten aus der philosophischen Welt Griechenlands zusammengetragen und auch vieles nacherzählt, was ihm dann in der Neuzeit manchmal den Ruf eingetragen hat, ein vollkommen leichtgläubiger Schwätzer zu sein. Aber der Vorteil des Diogenes Laertius, und den finden Sie auch überall in den Bibliotheken, der wird auch immer wieder aufgelegt, seit es den Buchdruck gibt, ein sehr häufig aufgelegtes Werk in allen Sprachen. Der Vorteil des Diogenes Laertius ist, dass er eben alles überliefert hat, was irgendwie tradiert gewesen war und daher auch einiges an offensichtlichem Unsinn. Der Diogenes Laertius hat also diese Einteilung getroffen und die war unumstritten eigentlich bis ins 19. Jahrhundert. Es gibt im frühen griechischen Denken eine deutliche Polarität zwischen den ionischen Naturphilosophen, die nach der Archä fragen, und der italischen Schule, die nach einem Formprinzip fragt. Und nur nach einem Formprinzip. Das wird heute nicht mehr so dem Diogenes nachgefolgt, weil es doch auch recht viele Überschneidungen dieser beiden Traditionen gibt, aber eine gewisse idealtypische Unterscheidung ist es schon. Den Beginn macht Pythagoras in der italischen Schule. Pythagoras von Samos, der 570 geboren wird, also bereits wesentlich später als Thales, der ja ca. 80 Jahre vorher lebt. Und dieser Pythagoras von Samos hat seine Insel verlassen, er ist einer dieser Emigranten der zweiten Kolonisierungsphase und ist nach Italien gegangen. 570 geboren. Er, Pythagoras, ist vielleicht der einzige unter den vorsokratischen Philosophen, den man so wie einen Religionsstifter oder den Stifter einer Geheimlehre, zumindest einer in der Praxis einer Geheimlehre bezeichnen kann. Von Pythagoras sind keine Schriften hinterlassen. Das begegnet ja in den frühen Phasen immer wieder. Und über sein Leben sind wir eigentlich auch auf Legenden verwiesen, die Sie am besten bei Diogenes Laertius nachlesen können. Aber insgesamt ist der Lebensweg doch einigermaßen klar. Er geht nach Ägypten, also Pythagoras wird in die geheimen Lehren der Tempelpriester Ägyptens eingeführt, verlässt dann aus politischen Gründen im Alter von 40 Jahren Samos und gründet mit einer Gruppe von Anhängern in Unteritalien ein Staatswesen, ein übrigens recht prosperierendes Staatswesen zeitweise, nämlich Kroton. Kroton ist eigentlich wichtiger bei Pythagoras als Samos, der Herkunftsort. Kroton ist sozusagen der erste philosophische Staat, auch etwas, worauf Platon später wieder rekurriert in der Idee. Und dieses Kroton in Süditalien ist in mancherlei Hinsicht von Interesse. Dort wird das erste Mal wirklich Geld verwendet. Also Gold verwandelt sich in Waren und Waren verwandeln sich in Gold, wie Heraklit das dann ausgedrückt hat, zunächst in Kroton, unter dieser pythagoreischen Herrschaft. Es ist eine elitäre Herrschaft, es ist eine Herrschaft von Mathematikern im Grunde. Die Mathematiker oder, wir nennen sie auch Philosophen, sind die Herrscher dieses Gebiets und sie unterscheiden sich strikt vom Volk. Also man braucht, um die Ordnung zu erkennen, Mathematik und Philosophie. Wenn man die Ordnung aber erkannt hat, die gehe ich noch ein bisschen näher ein, wenn man die Ordnung erkannt hat, dann kann man und muss man Gesetze einführen. So gab es strenge Gesetze. Deswegen auch wird Pythagoras manchmal wie eine Art Religionsstifter beschrieben. Es gibt strenge Speisegesetze zum Beispiel. Man darf gewisse Dinge, insbesondere Fleisch, aber auch an gewisse Pflanzen, pflanzliche Produkte nicht essen, weil die Seelenwanderung von Pythagoras angenommen wird und gewisse Pflanzen oder ja, zum Beispiel Bohnen haben irgendwie mit der Seelenwanderung etwas zu tun. Bei Fleisch liegt es auf der Hand, dass das riskant ist, dass man seinen Vorfahren essen könnte. Also es gibt eine Gesetzgebung sozusagen für den Alltag, für Speisen, für den Umgang miteinander. Es gibt eine strenge Gesetzgebung in Kroton. Und wie wird das alles gerechtfertigt? Wie wird das begründet? Es gibt eine Gleichrangigkeit der Frauen mit den Männern, was ganz außergewöhnlich ist. Bei den Pythagoreern gibt es das, ist das der Fall. Es gibt eine allgemeine Arbeitsteilung, die wiederum von den Oberen, also von den Mathematikern, getroffen wird. Und worauf stützen die sich eigentlich? Sie stützen sich, und das scheint doch die Idee des Pythagoras gewesen zu sein, aber jedenfalls der Pythagoreer, sie stützen sich auf die Einsicht, dass alles im Kosmos geordnet ist, aber nicht Materialursachen, sondern Formalursachen, die große Rolle spielen. Dass also alle Dinge in der Welt mathematisch beschreibbar sind. Dass die Mathematik, und zwar in erster Linie die Geometrie, die Gesetzmäßigkeiten, die man in der Geometrie herausfinden kann, eigentlich die Welt beschreibt. Woraus nehmen Sie diese Idee? Soweit wir wissen, aus Erfahrungszusammenhängen. Sie entdecken zum Beispiel, dass es eine Tonleiter gibt, dass die Töne sich wiederholen, in einer Oktav sich wiederholen nach bestimmten Brüchen, also nach bestimmten Abschnitten oder Längenverhältnissen der Saite auf einer Leier, auf einer Lyra, Zupfinstrument. Oder sie nehmen an, dass diese Proportionen, die bei der Musik vorkommen, dass dieselben Proportionen auch im Bereich der Sterne nachgewiesen werden können. Dass auch da die gleichen Proportionen, das ist ein an sich chaldäischer oder ägyptischer Gedanke, dass die gleichen Proportionen in allen Dingen festgestellt werden können, auch in der menschlichen Körper und so weiter. Wenn man diese Proportionen kennt und wenn man die idealen Proportionen, einige davon haben ja bis in die heutige Zeit gewisserweise überlebt. Wir reden immer noch von einem goldenen Schnitt beispielsweise. Es gibt ideale Verhältnisse für bestimmte Dinge. Und wenn man diese Verhältnisse kennt und die kann man mit Zahlen und mit Figuren beschreiben, dann sind die gleichen und entsprechenden Verhältnisse auch in der Realität, auch in der Gesellschaft, strikt durchzuführen. Dann ist sie ideal. Also das scheint die Grundidee des pythagoreischen Philosophenstaates gewesen zu sein. Ein Beispiel aus der Mathematik, das wir alle in der Schule gelernt haben, ist dieser pythagoreische Lehrsatz, der von Pythagoras seinen Namen hat, also weltweit von Pythagoras seinen Namen hat, obwohl er noch vor Pythagoras in Ägypten bekannt war und auch in China nachweislich, also nachweisbar ist, eine frühere Formulierung davon. Aber es ist eben der pythagoreische Lehrsatz und das ist ein Lehrsatz, der nicht aus der Empirie, sondern aus der Vernunft bewiesen werden kann. Ja. Man sucht also ähnliche Proportionen überall und stößt an eine gewisse Grenze der Mathematik, dort wo die Geometrie mit der Arithmetik zusammengehen soll, und das soll sie auch, denn es ist ja grundsätzlich eine Zahlenlehre, die da zugrunde liegt, und man kommt aber relativ schnell drauf, oder sie sind drauf gekommen, dass bestimmte geometrische Verhältnisse, die vollkommen klar sind, nicht in Zahlen übersetzt werden können. Nicht in ganze oder in Bruchzahlen, übersetzt werden können, nicht ohne Rest. Also die berühmtesten Beispiele dafür sind die Zahl Pi, das Verhältnis von Kreisdurchmesser und Kreisumfang, also Zahl Pi, die wir immer noch Pi nennen und nicht arithmetisch ausdrücken, weil wir wissen, dass sie nach hinten offen ist. Heute noch viel mehr wissen wir das als damals. Die Zahl Pi oder die Wurzel aus 2. Aber es gibt noch gemeinere Abgründe zwischen der Geometrie und der Arithmetik. Es gibt irrationale Zahlen und die haben sie auch entdeckt. Und diese irrationalen Zahlen, beziehungsweise auch solche Dinge wie die Zahl Pi oder die Wurzel aus 2, waren geheimes Wissen, waren esoterisch und nicht exoterisches Wissen. Also das eigentliche Wissen über die Welt ist einer Elite vorbehalten, die nach pythagoreischem Verständnis, die mathematisch geschult werden muss. Das wird dann, in dem Sinn ist dann auch Platon wieder oder noch ein aufgeklärter Pythagoreer, seiner Elite vorbehalten, von Mathematikern im Wesentlichen, und darf nicht dem Volk mitgeteilt werden. Die Existenz irrationaler Zahlen, aber auch die Wurzel aus 2 soll sogar zu einem Todesurteil geführt haben, weil einer der Mathematiker das eben dem Volk mitgeteilt hat, dass da alles nicht alles ganz so klar ist in der Welt der Sterne und der Proportionen. Und das darf das Volk nicht wissen, denn dann fallen damit auch alle Gesetze. Ja, so viel zu den Pythagoreern. Sie dazu Fragen? Bitte.
Ja, ist ein Elite, der einen pythagoreischen Bund gegeben hat, der sich dann so aufgelöst hat und in einen höheren pythagoreischen Bund gegangen ist.
Ja, aber das ist eine der Einzelheiten, auf die ich überhaupt nicht eingehe. Ja, ja, natürlich gibt es da auch Richtungsdiskurse. Ja.
Das ist ja das auf die Pokale gelegt, aber einen pythagoreischen Bund kann es ja, also die das Gehirn zum Beispiel,
So wie Atmen. So wie Atmen.
Also das sind Dinge, was der ganze
Ich habe jetzt wahnsinnig viel nicht gesagt. Die Pythagoreer sind eine sehr spannende Sache. Und zwar nicht nur die alten Pythagoreer, sondern auch dieser pythagoreische Ansatz. Es gibt in der Wissenschaftsgeschichtsschreibung immer wieder Hinweise, bis heute, immer wieder Hinweise darauf, dass gewisse Entdeckungen der modernen Wissenschaft eigentlich auf pythagoreischen Voraussetzungen beruhen und nicht auf sozusagen aristotelischen Voraussetzungen, pythagoreischen. Was wäre der große Unterschied? Also auch das ist jetzt wieder sehr plakativ und ohne viel Detail hingestellt. Für eine pythagoreische Entdeckung wäre zum Beispiel, wenn Johannes Kepler sein Planetenmodell mit den idealen Körpern, pythagoreischen idealen Körpern, man nennt das die platonischen Körper, weil Platon das dann letztlich sozusagen wirklich bewiesen hat, aber es ist schon eine pythagoreische Idee, dass es ideale Körper gibt. Und wenn Kepler dann sein Planetenmodell mit den idealen platonischen Körpern zeichnet, Sie haben sicher mal gesehen, dieses Bild mit dem Tetraeder und Oktoeder und Hexaeder schon und so weiter. Wenn er das zeichnet und behauptet, dass die Abstände zwischen den Planeten auch diesen Verhältnissen entsprechen. Das ist eine grundpythagoreische Idee. Und dann belegt das mit astronomischen Daten, Beobachtungsdaten, aber diese Daten sind nicht ausreichend, um das wirklich zu entdecken. Man hat sozusagen eine pythagoreische Hypothese bei Kepler, die er dann empirisch untermauert. Und dann tritt etwas auf in der Astronomiegeschichte, dass man einen Planeten vorhergesagt hat, nach Kepler, einen Planeten, da muss ein Planet sein, ungefähr dort oder dort muss, in dem und dem Abstand von der Sonne, müsste der nächste Planet sein, man hat ihn aber noch nicht entdeckt. Also der Uranus wurde vorhergesagt, pythagoreisch vorhergesagt. So etwas passiert immer, und nicht nur in der Astronomiegeschichte, immer wieder, das pythagoreische Element sozusagen in der Wissenschaftsentwicklung ist gar nicht so schwach. Man kann nicht sagen, dass das, und die Hoffnung, alles mathematisch beschreiben zu können, ist auch nicht mit den Pythagoreern untergegangen. Das hat schon weitergewirkt. Aristoteles meinte auch schon, das muss man eben kombinieren. Aber bei ihm ist es wieder die Materie, die doch die Priorität hat. Ja. Also es gibt, die Frage ist, weil es die anderen vielleicht nicht gehört haben, wenn man es dem Volk vorenthält, das verstehen sie. Ja? Aber wie haben sie es untereinander verhandelt? Also erstens, Croton ist auch untergegangen. Croton ist auch nicht nur eine Erfolgsgeschichte, es hat sich auch selbst ad absurdum geführt, diese elitäre Stadtgründung. Zweitens, da hat der Kollege schon vorhin darauf hingewiesen, es gibt Richtungsspaltungen. Also sie haben sich nicht... Drittens, und das ist jetzt auch, was die Person des Pythagoras betrifft, nicht unwichtig dazuzufügen, er ist der Erste, von dem die späteren griechischen Philosophen manchmal und die neuzeitlich europäischen erst recht sagen, er ist eigentlich kein Philosoph. Er ist zwar ein großer Mathematiker, wahrscheinlich auch ein Mystiker, aber kein Philosoph, nämlich in dem Sinn, obwohl er sich selbst als solchen bezeichnet, nämlich in dem Sinn, dass wirklich unter den Pythagoreern das Autoritätsargument als sehr stark überliefert ist. Das ipse dixit, er selbst hat es gesagt. Also dieses ipse dixit, meistens sogar auf Lateinisch dann eingefügt in die späteren Texten, dieses er selbst hat es gesagt, als ein Argument anzusehen, gilt in der Moderne, in der Neuzeit gewöhnlich nicht als etwas Philosophisches. Denn man muss ja die Gründe angeben, warum. Und er offensichtlich hat eine so doch, das ist auch die Unterscheidung schon zwischen esoterisch und exoterisch, zeigt, dass da etwas wie Geheimwissen produziert werden soll. Ja.
Also
wissentlich.
Also
nein, nein. Ja, das kann man auch nicht, das glaube ich, kann man nicht, auch das ist eine Diskussion, sind die Pythagoreer sozusagen nur vor dem Lieu, weil es halt keine Volksschule oder weil die allgemeine Aufklärung nicht möglich ist, so auf ihr Geheimwissen bedacht, oder ist das etwas Vorübergehendes für eine allgemeine Aufklärung, aber das wird doch meistens erst den Sophisten zu geschrieben, dass man so etwas gar nicht produzieren soll, wenn es nicht notwendig ist. Ja, nichts weiter. Okay, dann gehe ich zu Heraklit von Ephesus über, und der steht irgendwie vereinsamt. als Jünger als Pythagoras erkennt schon diese pythagoreischen Diskurse. Heraklit von Ephesus lebt von 535 bis 475 eben in Ephesus und er wandert auch nicht aus, er bleibt in Ephesus, zieht sich aber zurück aus Ephesus. Ephesus ist eine Demokratie in dieser Zeit, die Dinge werden nach Mehrheitsabstimmungen geordnet, der Kosmos sozusagen durch den gemeinsamen Willen immer wieder hergestellt in einer Demokratie und das hält Heraklit für ganz verkehrt. Insbesondere, das ist nicht das entspricht nicht den kosmischen Gesetzen. Er ist gegen die Meinung der vielen. Eine starke Stimme gegen die Meinung der vielen. Die vielen haben diese und jene Meinung und konkurrieren untereinander. Diese Meinungen sind aber allesamt, diese Meinungen der Menschen sind allesamt, sagt Heraklit, Kinderspiele, nichts weiter. Das sind nur Kinderspiele. Sie wissen gar nicht, worüber sie streiten, wenn sie sagen, das ist gerecht und das ist ungerecht. Sie wissen nicht, was sie sagen, wenn sie behaupten, das ist schön und wahr oder falsch und hässlich. Sie wissen insbesondere die Menschen nichts über Gott und die Götter. Sie erzählen die Geschichten, wie Homer sie ihnen erzählt hat, der auch so ein Kinderbuch geschrieben hat, die Odyssee, in der eben kindliche Vorstellungen von Göttern produziert werden, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Was ist die Wirklichkeit nach Heraklit? Auch bei Heraklit haben wir nur Fragmente, keine ausgearbeiteten Texte. Vielleicht hat er auch wirklich sehr konzis formuliert und die Fragmente sind vielleicht auch nie viel länger gewesen, aber wir haben viele Fragmente von Heraklit und es lässt sich eine Denkfigur herauslesen aus diesen Fragmenten. Er erforscht nicht die Zahlen und er erforscht auch nicht das Wasser und das Weltall. Heraklit hält Pythagoras und die Pythagoreer für Schwätzer, sagt er auch so. Aber auch diese ionischen Versuche, alles auf ein Prinzip zurückzuführen, für verkehrt, ein materielles Prinzip. Ich, sagt Heraklit, erforsche mich selbst. Ich erforsche mich selbst. Und dieses Forschen, ich mich forschen, braucht einen Logos. Heraklit gibt dem Wort Logos eine ganz besondere Bedeutung. Er verwendet es sehr eigenartig. Also das heißt da nicht mehr nur irgendwie ein Wort, eine semantische Einheit oder so etwas, sondern einen Sinn, einen Ursinn. Etwas, was zu innerst sozusagen ein Wesen. Jetzt verwende ich lauter deutsche Wörter, die auch so jenseitig sind und man nicht ganz klar weiß, was damit gemeint ist, aber in diese Richtung geht bei Heraklit das Wort Logos. Wenn ich mich selbst erforsche und dann etwas sage darüber, wie die Welt ist, dann ist das Erste, worauf ich stoße, es ist nichts Festes in der Welt. Es ist nichts Hartes, nichts Unvergängliches, Unbewegliches, sondern alles wird dauernd. Sie kennen sicher diese Kurzformel Pantarei, alles fließt, auch ein Fragment des Heraklit, alles fließt und du kannst nicht zweimal in denselben Fluss steigen und zwar aus zwei Gründen, der Fluss ist nicht derselbe und du bist nicht derselbe. Also es ist, man kann nicht einmal in denselben Fluss steigen, indem man es sich vorher vornimmt. Aber jedenfalls gibt es nichts Festes in der Wirklichkeit, alles fließt. Alles ist im Werden, und zwar in einem Werden, in dem Gegensätze sich ausgleichen. Und wirklich das Warme, das Kalte, das Alte, das Junge, das Tote, das Lebendige. Gegensätze, die uns die Wirklichkeit beschreibbar machen. Sie sind diese Gegensätze in Wirklichkeit, heißt es im Fragment 36, immer dasselbe. Sie sind immer dasselbe. Also die Menschen machen Kinderspiele im Denken und sagen, das ist gerecht, das ist ungerecht, das ist hell, das ist dunkel, das ist Leben, das ist Tod. Es ist eigentlich immer dasselbe. Diese Gegensätze sind in einem stetigen Kampf miteinander und bringen dauernd dadurch Neues hervor. Kampf heißt Polemos. Polemik im Deutschen noch, Polemos ist der Kampf oder der Krieg, griechisch. Und dieser Krieg wird von ihm in einer ähnlichen Kurzformel wie die des Pantarei bezeichnet als der Polemos Pater Panton. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Also die Wechselwirkung der Gegensätze ist eigentlich das, was die Welt hervorbringt. Und doch gibt es dahinter eine Ordnung, es ist kein Chaos. Und Herschel nennt diese Ordnung auch mit einem Element, nämlich mit dem Element Feuer, Pyros. Das Feuer. Und das Feuer ist für ihn ein Symbol, das mir auch mit dem Logos und mit dem Göttlichen zusammengestellt wird. Und zwar, weil das Feuer alles in sich verwandeln kann und sich in alle Dinge. Aus dem Feuer kommen Dinge, in das Feuer gehen Dinge. Welche kommen, welche gehen. In Feuer setzt sich, das Fragment 90 sagt das, in Feuer setzt sich alles um und Feuer in alles. Wie Ware in Gold und Gold in Ware. Das ist ein sehr früher Vergleich dessen, was ein abstrakter Begriff ist, was Abstraktion überhaupt ist, mit dem neuen ökonomischen Instrument des Geldes oder des Preises, dass es ein Element gibt, Gold hier genannt, das sich in Ware umsetzt und Ware jederzeit in das ganz andere, in alles andere lässt sich Gold umsetzen und Gold wiederum in Ware, wieder in jedes andere. Und das ist der Vergleichspunkt für dieses Feuer, für dieses zentrale Feuer. Eins noch, oder zwei Punkte noch zu Heraklit. Das habe ich eigentlich schon gesagt. Das Fragment 102 lautet, für Gott ist alles schön und gut und gerecht. Die Menschen allein halten das eine für ungerecht, das andere für gerecht. Es gibt eigentlich diese Unterschiede nicht in Wirklichkeit, sondern nur das ständige Werden. Zweite Bemerkung, da ist eine Art von Seinsdialektik gedacht, eine Dialektik, die am Grund sozusagen jeglicher Entstehungs- und Werdensbegriffe oder Prozesse entscheidend da ist. Aber diese Dialektik wird noch nicht, sagen wir, begrifflich klar ausgearbeitet. Heraklit gilt, immer wieder ist er so bezeichnet worden, als der Dunkle. Seine Vergleiche, seine Bilder, seine erratischen Aussagen sind quasi nicht tauglich, eignen sich nicht dazu, eine schöne Theorie, so wie die des Thales oder wie die des Pythagoras, zu implizieren, weil er alles immer wieder aufbricht und sagt, wenn wir einen Begriff haben von irgendetwas, dann ist das doch nur der Begriff, eigentlich ein Kinderspiel. So viel zu Heraklit. Eigentlich nur, um Ihnen Appetit zu machen, solche Leute einmal zu lesen, im Original. Mehr sind meine Hinweise hier nicht. Bitte.
Wer hätte dann überhaupt den generischen Philosophiebegriff, wenn das zweite Merkmal quasi nicht erfüllt,
Naja, da haben Sie recht. Das ist nicht einmal wegen generisch. Ich habe einen generischen, generischer Philosophiebegriff, insofern nicht auf Schriftliches etc., nicht auf die bestimmte Kultur, aber Philosophie im Allgemeinen muss, das habe ich gesagt, ja, muss eine Art von Metasprache entwickeln. Das hat er aber schon. Also dieses bei ihm Feuer, bei ihm Logos, bei ihm Gegensatz, das sind schon Begriffe, die nicht auf der Objektbeschreibungssprache gebildet sind. Das hat er eigentlich schon. Er hat nur eben als Individuum, als individueller Denker die Schwierigkeit, dass er seine Begriffe so bildet, dass sie nicht leicht miteinander verbunden werden können. Aber würde ich nicht sagen, dass das keine Metasprache ist. Also Feuer bei Heraklit heißt nicht einfach das, was wir da sehen und verwenden zum Heizen, sondern irgendwie diesen Prozess der ständigen Auflösung und Wiederschaffung, den er als Feuer bezeichnet. Und das ist dann doch ein Meta-Begriff, würde ich sagen. Ja.
Ja. Das sehen wir auch im heutigen Wissensstand, schließt man Kontakte zwischen Indien in dieser Zeit, Buddhismus, Veränderlichkeit ist ja auch ein zentrales Thema dort, und Griechenland aus.
Ich sagte 535 bis 475 ja. Ist die Lebenszeit des Heraklit, und ja, da schließt man Kontakte zu Indien aus. Die Kontakte zu Indien sind also nachweislich sehr stark, jetzt fange ich in einer späten Phase an, in Alexandrien, im hellenistischen Alexandrien. Aber das ist schon so um die Zeitenwende herum, etwas vorher und dann danach. Sie sind schwächer, aber vorhanden ab der Zeit des Alexanderzuges. Da sind sie ganz deutlich nachweisbar, denn Alexander hat auf Anraten seines Lehrers, des Aristoteles, einige Philosophen mitgenommen in seinem Tross, da wie er nach Osten gezogen ist, und insbesondere einer von denen ist in der Philosophiegeschichte auch dann wichtig geworden, das ist Pyrrhos. Pyrrhos war ein Teilnehmer des Alexanderzugs nach Indien, und dieser Pyrrhos ist zurückgekommen und hatte auch Diskussionen mit Übersetzern natürlich, mit einigen Brahmanen oder Gymnosophisten, wie die Inder das nannten. Gymnosophisten sind die nackten Weisen, ne? Wörtlich übersetzt, Gymnosophisten. Und dieser Pyrrhos ist zurückgekommen aus Indien, nicht als Mystiker oder als Yogi oder so etwas, sondern als Skeptiker. Die pyrrhonische Skepsis, damit beginnt eigentlich die Skepsis bei den Griechen, ist einer der Höhepunkte. Das ist alexandrinisch, oder sagen wir mal nach dem Zug des Alexander. Und dann reißen die Kontakte von beiden Seiten her nicht mehr ab, für lange Zeit. Einschließlich Alexandrien. Das Alexandrien in Ägypten ist ein durchaus immer wieder mit indischen und dann auch buddhistisch-indischen Gelehrten und Reisenden, Handelsreisenden auch verbunden gewesen, und andererseits die baktrischen Staaten in Nordindien. Also das Milindapanya, auf das ich bei Indien, ich habe es nicht vorgelesen, weil die Zeit mir wieder zu kurz geworden ist, aber das Milindapanya ist ein Dialog zwischen einem griechisch-baktrischen König namens Menander oder indische namens von Milinda und einem buddhistischen Mönch. Ich habe es einmal erzählt, oder? Oder gar nicht? Ja, da ist der Nagasena, also der buddhistische Mönch, kennt auch schon griechische Diskurse, und Milinda andererseits, der aus einer griechischen Familie stammt und eben König, buddhistischer König in Indien ist, in seiner Zeit, Milinda kennt indische und buddhistische Diskurse. Also in Baktrien und in Alexandrien, im Ptolemäerreich und in Baktrien, da sind dann die Kontakte stark. Aber das ist eigentlich alles erst nach dem Alexanderzug, historisch. Da gibt es auch dann Gesandtschaften hin und her und so weiter. Zur Zeit des Heraklit oder des Pythagoras ist so etwas schlicht nicht anzunehmen. Die Frage taucht natürlich immer wieder auch auf, woher hatten die Griechen die Vorstellung von der Seelenwanderung? Ich habe es vorhin bei Pythagoras erwähnt, Es ist bei Empedokles ganz deutlich, bei den Griechen gibt es die Vorstellung der Seelenwanderer. Bei den Ägyptern so nicht, bei den Babyloniern nicht, ja, bei den Indern, das ist klar. Aber ist diese Seelenwanderungsvorstellung indisch bei den Griechen oder ist sie autochthon? Ich glaube, sie ist autochthon. Sie ist nicht von den Indern. Es mag sein, dass später dann Verbindungen oder Vertiefungen, aber dann kommt das Christentum und mit der Seelenwanderung ist es vorbei. Und da gibt es dann diese Idee auch bei den Griechen nicht mehr nach dem christlichen Griechenland. Aber klar, man fragt sich, ja, warum eigentlich? Ja, so ähnlich nämlich auch noch. Auch mit Speisegeboten und so weiter. Na gut, das liegt nahe, die Speisegebote. Ja. Gut, Heraklit. Ich würde noch zu Xenophan kommen und die Eleaten dann beziehungsweise einige spätere Naturphilosophen in der ersten Stunde nach den Ferien besprechen. Naturphilosophen wie die Materialisten vor allem, aber Xenophanes oder Xenophan ließe sich heute noch besprechen und ist eine Denkerfigur, die auch sehr, sehr eindringlich ist. Ähnlich wie, würde ich meinen, ähnlich wie Heraklit. Xenophanes, die Diogenes Laertius hat ihn dahin geschrieben, unter die italische Schule. Griechisch betont Xenophanes aus Kolophon, ist ja auch ein Emigrant. Er flüchtet um 565, das ist also etwas früher als Heraklit, also chronologisch jetzt wieder zurückgegriffen, nach Elea in Unteritalien. Wo es schon eine pythagoreisch orientierte, sagen wir, Version des Denkens gibt durch einen gewissen Parmenides, der älter ist als Xenophan, aber ich möchte den Xenophan jetzt vorziehen, sozusagen. Elea und die Eleaten sind insofern mit den Pythagoreern verwandt, als sie das Formale, das Rationale und nicht das Empirische oder das Materielle in den Vordergrund stellen. Und Xenophan ist einer, der dafür berühmt geworden ist, dass er so ähnlich wie Heraklit, in einem Punkt, obwohl Heraklit ihn überhaupt nicht schätzt, so ähnlich wie Heraklit die Meinungen, die Doxa der Menschen entmythifizieren will. Besonders an einem Fall, an einem Beispiel wird das ganz deutlich, nämlich an der Religions- oder Götterkritik des Xenophanes. Die Kritik an überlieferten Mythen. Also Xenophan, der selbst ein Sänger, ein Dichter auch war, Xenophan kritisiert die Mythen, insbesondere die homerischen Mythen. Das ist nichts als Einbildung. Das sind Figuren, diese Götter, die der homerischen Religion, das sind Figuren, die sich der Mensch geschaffen hat nach eigenem Bild. Was ich jetzt sprachlich getan habe, war ein Pseudozitat, nämlich aus dem 19. Jahrhundert. So ähnlich sagt das ja Feuerbach im 19. Jahrhundert: Der Mensch schafft sich Gott nach seinem Bild und Gleichnis. Also mit den biblischen Worten, aber umgekehrt: Der Mensch schafft Gott nach seinem Bild und Gleichnis. Und das sagt Xenophan. Genau das tun wir mit diesen Göttervorstellungen. Das Zeus und Hera und was immer Homer da beschreibt, dann, was diese Götter tun und was sie denken, was sie wollen, das sind ja lauter menschliche Eigenschaften und noch dazu nicht lauter sympathische. Das ist lächerlich. So kann das Göttliche nicht gedacht werden. Das Göttliche muss man denken, wie er verwendet das Wort Nous, wie einen Nous. Wie sollen wir das übersetzen? Wie einen Geist. So wird es ja auch gewöhnlich übersetzt, aber was tun wir mit dem Wort Geist dann? Also was verstehen wir wieder darunter? Das Übersetzen hilft einem ja da, das Wort Wörtliche meistens nicht viel. Es ist jedenfalls etwas, was wir teilweise kennen, später dann die arabischen Philosophen sagen, das ist der Intellectus, ja? Die arabischen und die scholastischen. Das ist der Intellectus, etwas, was wir teilweise kennen, weil wir wissen, was es heißt zu denken, was es heißt zu zweifeln, zu erkennen, in die Irre zu gehen und so weiter. Das macht der Nous, das machen nicht meine Augen und das macht nicht mein Magen, das macht irgendwie der Nous. Aber wir kennen es eben nur zum Teil, denn erstens kennen wir nicht aus unmittelbarer Erfahrung den Nous der anderen Menschen und dann muss es so etwas geben wie einen Geist an sich. Übrigens auch eine Idee des Parmenides schon vorher, aber die greift da auf. Es muss so etwas geben wie einen Geist an sich, an dem, von dem jeder subjektive Geist eine bestimmte Erscheinungsform ist. Und den können wir nicht schaffen. Aber so etwas muss unter Gott gedacht werden. Das Göttliche ist ein Nous an sich, ein abstrakt jetzt zu sagen, ist auch schon wieder falsch. Etwas, was wirklich nur Geist ist, was keiner Veränderung unterworfen ist. Er sagt, also Xenophan sagt, das wirklich Göttliche, das ist ganz Auge, ganz Ohr, ganz Geist. Nichts sonst. Nimmt alles wahr, nimmt nur das Wahre wahr, etc. Das ist. Aber was die Menschen tun, das ist so wie, wenn man sich denkt, ja, wir sind weißhäutig und mittelgroß, also ich jetzt bin weißhäutig und mittelgroß oder eher klein, also ist Gott auch von der Gestalt. Da ist er wirklich ein Mythenkritiker und ein Religionskritiker, ein Entmythologisierer, dieser Xenophan, indem er das mit den Rindern und Pferden und Löwen und so weiter vergleicht. Er sagt, wie verhält sich es mit den Göttern der Völker? Die Götter des Kythen sind rothaarig und hochgewachsen. Die Götter der Äthiopier, wobei Äthiopier alle Bewohner Afrikas damals im Sprachgebrauch bezeichnet, die Götter der Äthiopier sind schwarzhäutig und haben Wulstlippen oder so irgendwas. Die Götter der Rinder, wenn die Kühe Götter schaffen würden, dann wären das Kühe. Und die Götter der Löwen wären natürlich Löwen. Also das Vollkommene wird immer nach dem Unvollkommenen geschaffen. In Wirklichkeit, aber alles das ist unerheblich. Das, glaube ich, verbindet ihn ja auch mit Heraklit, der auch von Kinderspielen da schreibt. Alles das ist eigentlich unerheblich und zeigt nicht mehr, als dass wir nach der Erkenntnis von etwas Vollkommenem streben. Aber diese Erkenntnis darf nicht versinnlicht werden. Diese Erkenntnis ist etwas nicht Sinnliches, nicht Bildliches, alle Bilder sind nur Täuschung. Das wirklich Göttliche ist ganz Auge, ganz Geist, also Nous, ganz Ohr. Es ist keiner Veränderung unterworfen. Es ist im Selbigen bleibend. Es gibt eigentlich keine Veränderung. das trennt ihn von Heraklit, das verbindet ihn mit Parmenides und den Pythagoreern. In dem, wo das Eigentliche anzusetzen ist, gibt es keine Veränderung. Jede Veränderung ist scheinbar. Wir werden der Idee bei den Eleaten nächstes Mal noch ganz deutlich begegnen. Und es ruht in sich. Das Symbol dafür, aber nur ein Symbol, nicht ein Abbild, nicht eine wirkliche Wiedergabe des Eigentlichen. Das Symbol ist die Kugel. Das Symbol ist die Kugel, die perfekte Oberfläche. So, bis hierher wollte ich heute kommen und wie gesagt werde nächstes Mal mit den Vorsokratikern zu Ende kommen und dann noch die Klassik versuchen kurz darzustellen. Ich wünsche Ihnen noch einmal.